Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hallo von Hans-Jürgen Bartsch. Ihr könnt ja alle Englisch. First come, first served. Das ist eine tolle Sache, wenn ihr diesen Podcast schon am Freitag um 18 Uhr hören könnt und nicht erst am Sonntag um 19 Uhr in unserem Radioprogramm. Dann seid ihr first served. Wir haben den Vorteil bei Deutschlandfunk Nova, dass ihr unsere Produktionen immer nutzen könnt, weil sie einfach da sind. Egal, ob 10 oder 1000 oder 10.000 den Hörsaal anklicken. Was aber, wenn diese Zahl limitiert wäre? Kaum vorstellbar. Aber jetzt kommt der Hammer. Wenn in Deutschland eine Katastrophe ausbricht, werden nur diejenigen von euch behandelt, die es als Erste in die Klinik geschafft haben. Für den Fall, dass keine Intensivbetten mehr zur Verfügung stehen. Wer zu spät kommt, bleibt draußen.
Wir haben jetzt Regeln, die es den Entscheidungsträgern explizit verbieten, die Entscheidung zu treffen, mit der die größte Zahl an Leben gerettet werden könnte. Wer etwas später kommt, wird nicht mehr versorgt. Die Ärzte müssen sich jetzt strikt an die Wer-zuerst-da-Regel halten und gegebenenfalls andere Patienten abweisen. Es soll stets der Zufall entscheiden.
Die Professorin Tatjana Hörnle ist Rechtsphilosophin und erläutert uns jetzt, wie es zu dieser umstrittenen Neuregelung gekommen ist, nach Corona. Ihr erinnert euch, da wurde über die Triage diskutiert, über ethische Gesichtspunkte. Wer soll wann behandelt werden, wer wann nicht? Wie sehen die individuellen Überlebenschancen aus? Und heute, wenn Corona wiederkommt oder etwas anderes, auf geht's. Tatjana Hörnle.
Ich muss damit beginnen, dass ich mein Thema etwas präzisiere. Es geht mir in erster Linie um Antikonsequentialismus in der deutschen Rechtspolitik bei der Schaffung von gesetzlichen Regelungen für neue Probleme. Und hinter der Wahl des Themas für den heutigen Vortrag standen zwei große rechtspolitische Debatten der zurückliegenden Jahre. Es ging dabei jeweils um ein neues Gesetz. Das eine Gesetz, ich komme auf die Gesetze gleich nochmal ausführlicher zurück, die der gemeinsame Nenner wäre, wie sollten staatliche Organe oder Verantwortliche in Krankenhäusern in extremen Katastrophenfällen schwierige, ja tragische Entscheidungen treffen. Die rechtlichen Anwendungsfälle, die den Rahmen bilden für das, worum es mir in der Diskussion hauptsächlich geht, sind zum einen das Infektionsschutzgesetz. Das ist ein neueres Gesetz aus dem Jahr 2022. Da ging es um die Frage, wer soll knappe Ressourcen erhalten, wenn diese nicht für alle Behandlungsbedürftigen ausreichen. Und schon etwas älter ist mein zweites Beispiel, das dann Anlass gibt, darüber nochmal nachzudenken, das Luftsicherheitsgesetz von Januar 2005. Umstritten war dabei, ob das Militär Waffengewalt einsetzen darf, wenn ein Passagierflugzeug durch Terroristen entführt wurde. Das Datum 2005 verrät Ihnen auch den konkreten Kontext. Es war die Reaktion auf die Vorfälle am 11. September 2001. Eine Regel könnte sein, Regeln für solche Fälle, und das sind eben auch strafrechtliche Regeln, sollten so gestaltet werden, dass möglichst viele Leben gerettet werden. Diese Position wurde von vielen Menschen in den beiden Debatten geteilt, insbesondere auch in der Debatte um das Infektionsschutzgesetz von den ärztlichen Berufsverbänden. Und ich werde mich in etwas modifizierter Form auch für die Berücksichtigung der Folgen letztlich aussprechen. Also die Zahl der Überlebenden sollte zählen, wobei ich dieses Kriterium möglichst viele sollten überleben, auch durch andere Kriterien ergänzen werde. Tatsächlich, und das ist der Anlass für den Vortrag, ist diese möglichst viele sollen in Katastrophenfällen überlegen, nicht die Regel, die den in Deutschland geltenden rechtlichen Regeln zugrunde liegt. Durchgesetzt hat sich in der deutschen Rechtslage vielmehr eine ganz strikt antikonsequenzialistische Kritik. Wir haben jetzt Regeln, die es den Entscheidungsträgern explizit verbieten, die Entscheidung zu treffen, mit der die größte Zahl an Leben gerettet werden könnte. Es lohnt sich deshalb, nachträglich nochmal einen Blick auf diese beiden rechtspolitischen Debatten zu werfen. Und zwar nicht etwa, weil darüber zu wenig debattiert wurde. Es gibt auch viele Veröffentlichungen zu den beiden Themen. Auch die rechtspolitische Lage ist nicht mehr offen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die beiden Gesetze in absehbarer Zeit revidiert werden. Und mein Anliegen ist es auch, das wird hoffentlich die Nichtjuristen unter Ihnen trösten, mein Anliegen ist es nicht, die Debatte strafrechtlich und verfassungsrechtlich vollständig zu analysieren. Ich führe diese Bestimmungen hier, die beiden Debatten, an als Beispiele dafür. Als Beispiele dafür, wie sich in rechtspolitischen Debatten und damit auch in strafrechtlichen Debatten bestimmte deutsche Denktraditionen durchsetzen. Und hier schlage ich den Bogen zum Rahmenthema Projektaufklärung. Mein Argumentationsgang wird sein, es zeigen sich in diesen rechtspolitischen Debatten Traditionen, die mit dem starken Einfluss einer der Schlüsselfiguren der Aufklärung zu tun haben, mit Immanuel Kant. Eine strikt antikonsequenzialistische Haltung, die selbst in Katastrophenfällen argumentiert, dass es kein Ziel sei, möglichst viele Leben zu retten. Ich habe eben auch bewusst den Begriff deutsche Denktraditionen verwendet, weil strikter Antikonsequenzialismus bei Gesprächspartnern aus anderen Ländern vielfach auf weniger Verständnis stößt. Ein Anliegen meines Vortrags ist es, den insgesamt ambivalenten, teils positiven, teils aber auch problematischen, nachhaltigen Einfluss Kants auf die deutsche Rechtspolitik aufzuzeigen. Vorab muss ich allerdings noch die Begriffe einführen, die in dem Vortrag eine große Rolle spielen. Konsequenzialismus, die Bewertung von Regeln und Handlungen allein, das Wort allein ist hier wichtig, nach der Optimierung der Folgen. Und auf der anderen Seite Antikonsequenzialismus, die entgegengesetzte Position, Handlungsverfolgen dürfen keine Rolle spielen, auch in der philosophischen Fachliteratur als deontologische Ethik bezeichnet. Ich muss Sie, um das Argument zu begründen, warum das deutsche Recht gegenwärtig problematisch ist, die Nichtjuristen mit ein paar juristischen Details plagen. Strafrechtlich ist der Ausgangspunkt in diesen Fällen, wer eine Handlung begeht, die nicht erlaubt ist, erfüllt damit die Beschreibung eines Totschlags, also eines Tötungsdelikts. Wer eine medizinische Behandlung abbricht, obwohl der Patient weiterhin die Ressource benötigt, kann wegen Totschlag durch Unterlassen, manche sagen auch wegen aktivem Tun, bestraft werden. Und wer ein Flugzeug abschießt, erfüllt damit klar und eindeutig den Tatbestand Totschlag durch aktives Tun. Aber dieser Schritt ist nur aus strafrechtlicher Sicht dieser Schritt der Feststellung, es ist ein Tatbestand, nämlich Totschlag erfüllt, nur der erste Schritt. Fallentscheidend in all diesen Fällen ist folgende Frage: War dieses Verhalten in einer sehr besonderen Situation ausnahmsweise gerechtfertigt? So, und hier kommen nun ein paar juristische Details. Schauen wir uns das erste Beispiel nochmal an, Abschuss eines Flugzeugs. Es gibt im Strafgesetzbuch eine Norm mit der Überschrift rechtfertigender Notstand. Und die zentrale Beschreibung ist, wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für das Leben, wer das hier bei einem entführten Passagierflugzeug eine Tat begeht, um die Gefahr von anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der Rechtsgüter und des Grades der Gefahr, das geschützte Interesse, das Beeinträchtigte, wesentlich überwiegt. Wenn Sie diese Norm lesen, dann scheint es doch zunächst auf eine klare konsequenzialistische Herangehensweise hinzudeuten. Und für den Flugzeugabschuss käme es dann entscheidend auf die Zahlenverhältnisse an. Wenn also im Flugzeug 100 Menschen sitzen und in einem Fußballstadion, ein Beispiel, da wird es nachgedacht wurde, dass die Terroristen ansteuern, 20.000 Menschen. Dann könnte, wer diesen Gesetzestext liest, doch sagen, der Abschuss eines Flugzeugs mit 100 Menschen zur Rettung von 20.000 müsste doch wohl die Definition von wesentlich überwiegend klar erfüllen. Ja, und wenn Sie dann in einen Strafrechtskommentar schauen, werden Sie feststellen, da gibt es klare gegenläufige Aussagen. Paragraph 34 sei nicht anzuwenden, wenn Leben gegen Leben steht. Eine quantitative Verrechnung menschlicher Leben sei nicht zulässig. Das kann man als herrschende Meinung im Strafrecht bezeichnen. Grundsätzlich kann man dafür auch gewisse Argumente vorbringen. Die Idee, die hinter dieser Norm steht, ist, dass es eine gewisse Solidaritätsverpflichtung gibt von Menschen gegenüber ihren Mitmenschen, die es mit sich bringen, dass bestimmte Rechtseingriffe hingenommen werden müssen. Sie müssen es zum Beispiel dulden, wenn ihnen jemand das Handy auf der Straße entreißt, weil ein Notfall einen Notarzt erforderlich macht. Aber das Argument ist der Verweis auf Solidarität mit Menschen, die man nicht kennt, mit Unbeteiligten, mit Gefahren, mit denen man nichts zu tun hat. Diese Solidarität endet dann, wenn das eigene Leben betroffen wäre. Das ist die Argumentation zu sagen, die 100 Personen im Flugzeug müssen nicht ihr eigenes Leben aufopfern. Nun ist der Paragraph 34 allerdings eine Jedermannsnorm. Das bedeutet, hier steht nur wer. Es ist nicht auf bestimmte Personengruppen zugeschnitten. Es ist tatsächlich eine ganz allgemeine Norm für unsere Solidaritätspflichten im Verhältnis zueinander. Für die Fälle, die ich bereits eingeführt habe, passt das nicht so richtig. Denn hier geht es nicht um die dünnen Solidaritätspflichten, die jeder Bürger anderen schuldet, sondern es geht um wesentlich gehaltvollere Pflichten, und das wird in meinem Vortrag eine große Rolle spielen, die Schutzpflichten des Staates und die Behandlungspflichten für Ärzte. Abwehr von terroristischen Angriffen ist eine zentrale Staatsaufgabe und deshalb gibt es das Luftsicherheitsgesetz, also eine Spezialnorm über den Paragraph 34, der für uns jetzt keine größere Rolle oder keine Rolle mehr spielen wird. Es gibt eine Spezialnorm, die wurde eingeführt 2005. Vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts lautete diese Norm so, es kommt jetzt auf den Absatz 3 an. Die unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt im Fall einer Flugzeugentführung ist nur zulässig, aber steckt darin auch, es ist zulässig, wenn nach den Umständen davon auszugehen ist, dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen eingesetzt werden soll und es das einzige Mittel ist, um diese gegenwärtige Gefahr abzuwenden. Also ein sehr viel spezielleres Gesetz bezogen auf diesen Katastrophenfall des entführten Flugzeugs. Ja, und dann gab es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein Jahr später aus dem Jahr 2006, die diesen Absatz 3 aufgehoben hat, als verfassungswidrig eingeordnet hat, weil unvereinbar mit dem Recht auf Leben im Zusammenhang mit der Menschenwürde. Auf das Menschenwürde-Argument werde ich nochmal zurückkommen. Aber jedenfalls, den gibt's nun nicht mehr. Das heißt, tatsächlich wäre das nun nicht möglich. Zweites Beispiel, Tötungsbeispiel. Hier geht es um das Infektionsschutzgesetz. Das war das zweite neuere Beispiel. Es geht darum, wann eine Behandlung bei Patienten beendet werden darf, obwohl diese noch eine Überlebenschance hätten, eine geringere, aber eine auch nicht ausgeschlossene Überlebenschance, beendet zugunsten neu eingetroffener Patienten mit deutlich besserer Überlebenswahrscheinlichkeit. Und der Kontext ist klar. Der Kontext, für den diese Norm geschaffen wurde, waren sehr schwere Pandemien. Dass es dieses Gesetz überhaupt gibt, ist ebenfalls auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zurückzuführen, die sagte, es muss ein vom Bundestag entschiedenes Gesetz geben. Die Alternative bestand vorher in Leitlinien, in Empfehlungen medizinischer Fachgesellschaften. Und so ist es in vielen anderen Ländern auch. Natürlich gibt es Leitlinien, aber unser Bundesverfassungsgericht hat darauf insistiert, es muss ein formelles Gesetz geben, die informelle Regelung oder die Nicht-Parlamentsgesetzregelung würde nicht ausreichen. Es gibt, wenn Sie dieses Urteil aus dem Jahr 2006 lesen, überraschend wenig inhaltliche Vorgaben, was denn nun der Gesetzgeber hat tun müssen. Der Gesetzgeber hat sich, das ist der Absatz 2 in dieser Norm 5c Absatz 2 Infektionsschutzgesetz, da geht es um die schwierigen Zuteilungsentscheidungen. Es ist natürlich ein sehr viel größeres Gesetz, es ist nur ein winziger Aspekt in diesem Gesetz. Wie ist zu verfahren, wenn bei einer übertragbaren Krankheit, bei einer schwerwiegenden Notlage, die Ressourcen reichen nicht aus, wie ist vorzugehen? Hier gibt es zunächst eine Grundregel, die Sie hier in dem Satz 1 finden. Eine Zuteilungsentscheidung darf nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patienten und Patientinnen getroffen werden. Damit, das sind dann die nachfolgenden Sätze, sollten bestimmte Dinge definitiv ausgeschlossen werden. Es darf nicht um das numerische Alter gehen, also die Argumentation zu sagen, wir haben einen gesunden 70-Jährigen, einen gesunden 7-Jährigen. Dieser Altersunterschied als solcher, wenn die Überlebenswahrscheinlichkeit bei beiden, nochmal, es geht um die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit, nicht um Lebensjahre, sondern die Frage, wird der Patient diese Pandemiesituation, die Akuterkrankung überstehen? Also bestimmte Sachen wurden ausgeschlossen. Das einzige Kriterium sollte sein, die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit. Ja, und dann ist etwas Merkwürdiges passiert. Es kam der Satz 4 dazu. Bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische Kapazitäten sind von der Zuteilungsentscheidung ausgenommen. Das klingt so ein bisschen wie so ein Nachsatz. Tatsächlich ändert dies die Regelung fundamental. Wir haben jetzt eine Wer zuerst kommt Regelung. Wenn Sie nicht mehr neu bewerten dürfen, wenn die Ärzte in der Pandemiesituation nicht neu bewerten dürfen, heißt das, wer zuerst kommt, bekommt den Platz auf Intensivstation, wenn eine lebensgefährliche Situation vorliegt. Aber das darf nicht noch einmal dann bewertet werden. Das heißt, wenn dann im Laufe der nächsten Wochen und Monate Patienten kommen, die deutlich bessere Überlebenschancen hätten, wenn sie nicht mehr neu verteilen dürfen, ist ab einem bestimmten Punkt einfach die Situation geregelt. Also wer zuerst kommt, erhält die Ressource. Dass dieser Satz 4, also dieser letzte Satz, dazukam, war später in dem Gesetzgebungsverfahren zurückzuführen auf einige Zeitungsberichte, die sich sehr kritisch zu der Grundregelung geäußert hatten und eben darauf drängten, dass diese Neuverteilung, wer einmal die Ressource hat, dass es nicht mehr neu verteilt werden darf. Es genügt also unter Umständen jetzt ein kleiner Zeitvorsprung. Wer kurz zuvor da ist, als die letzten Plätze noch zur Verfügung stehen, wer kurz vorher kommt, wird versorgt werden. Wer etwas später kommt, wird nicht mehr versorgt. Jedenfalls nicht intensivmedizinisch. So, dann die Bewertung der Rechtslage. Sind es die bestmöglichen Lösungen, die gefunden wurden? Rechtmäßiges Verhalten, um das nochmal zusammenzufassen, bedeutet im Fall einer Flugzeugentführung durch suizidale Terroristen, die maximale Todeszahlen verursachen wollen, das Flugzeug darf nicht abgeschossen werden. Auch wenn das möglich wäre über unbewohntem Gebiet. Natürlich wird es in vielen Fällen ohnehin nicht in Betracht kommen. Aber selbst wenn es möglich wäre, es darf nicht abgeschossen werden. Ein Argument, das in dem Verfahren des Bundesverfassungsgerichts eine große Rolle spielt, praktisch natürlich auch wichtig, der Einwand auch von Berufsvereinigungen wiederum im Bereich der Luftfahrt. Es könnte ja für die Sicherheitsbehörden oft, und damit ist wirklich zu rechnen, nicht transparent sein, warum dieses Flugzeug plötzlich überraschend vom Kurs abkommt und was genau, selbst wenn man weiß, es ist eine Entführung, eigentlich der Plan der Entführer ist. Das ist alles richtig und in diesen Fällen bei Unsicherheit ist es eine andere Lage. Dann wird ein Abschuss natürlich regelmäßig ausscheiden. Aber wir können uns Fälle vorstellen, in denen die Entführer ganz bewusst kommunizieren und sagen, wir haben jetzt das Flugzeug in unsere Macht gebracht und freut euch schon mal, ihr Fußballfans, was demnächst passieren wird. Also man kann sich diese Fälle vorstellen, die sind nicht ausgeschlossen. Und selbst dann ist es nicht erlaubt. Wenn klar ist, das Flugzeug steuert jetzt in die Stadt, in der gerade das Endspiel des Fußballstadions ist, wenn dazwischen ein Wald wäre, wo man das Flugzeug abschießen könnte, es ist nicht erlaubt. Und im Fall der Pandemie war auch klar, die Ärzte müssen sich jetzt strikt an die Wer-zuerst-da-Regel halten und gegebenenfalls andere Patienten abweisen. Und das bedeutet, in beiden Katastrophenlagen sind die Entscheidungsträger zu Passivität von Rechts wegen gezwungen. Ja, sie sind dazu gezwungen, die Handlung zu unterlassen, die mehr Leben retten könnte. Also tatsächlich ist es eine ganz klare Entscheidung gegen das Gebot, mehr Leben retten. Nein, selbst wenn diese Optionen möglich wären, sie dürfen nicht ergriffen werden. Das führt zu der Frage, warum eigentlich? Was steht hinter dieser Regelung? Nun, im Urteil zum Luftsicherheitsgesetz haben natürlich Bundesverfassungsgericht verfassungsrechtliche Argumente die zentrale Rolle gespielt. Dabei ging es um Zuständigkeitsfragen, darauf gehe ich jetzt nicht ein, wer ist eigentlich zuständig. Aber es ging vor allem auch in der Sache um Artikel 1, die Menschenwürde. Das Bundesverfassungsgericht sagt, die Verpflichtung zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde schließe es generell aus, Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen. Der Argumentationsgang war, der Staat, der abschießen würde, der von dieser alten Norm gebraucht machen würde, behandle Passagiere und Crew als bloße Objekte einer Rettungsaktion. Es wurde verwiesen auf die Ausweglosigkeit und unentrinnbar und eben wichtig auch nochmal der Satz, die Menschen im Flugzeug, Flugzeugbesatzung und Crew würden verdinglicht. Vielleicht nochmal kurz in Klammern, wenn es ein Flugzeug wäre, das nur von Terroristen gesteuert wird, es sind keine Unbeteiligten an Bord, dann wäre ein Abschuss nach den allgemeinen Notwehrregeln möglich. Aber hier geht es um die Konstellationen mit den unbeteiligten Personen. Also das Stichwort Menschenwürde war hier sehr wichtig. Und hier schon beim Nachdenken über den Topos Menschenwürde gibt es Grund, nochmal nachzudenken, ob das wirklich in diesem konkreten Fall mit dem Luftsicherheitsgesetz erforderlich war. Ich möchte das mit einem anderen hypothetischen Beispiel kontrastieren, das in der Moralphilosophie, in moralphilosophischen Texten eine große Rolle spielt. Es gibt Beispiele, in denen wir klar sagen können, jawohl, das ist eine Verdinglichung, eine Instrumentalisierung. Der typische Beispielsfall, in dem gesagt wird, das geht nicht, wird typischerweise gegen Konsequenzialismus eingesetzt. Stellen Sie sich vor, einem im Koma liegenden Patienten werden in einer Situation, in der die Organe fehlen, mehrere lebenswichtige Organe entnommen. Er hat nicht eingewilligt, der Patient. Sie werden anderen implantiert und Sie können durch den Tod des einen Patienten dann 4 Menschen retten. In diesem Fall kann man tatsächlich die Formel, wird dieser Patient als Mittel eingesetzt, um 4 andere zu retten, bejahen. Denn tatsächlich ist der Tod das Mittel, um die zu retten. Man könnte aber sagen, in den Flugzeugentführungen liegt der Fall etwas anders. Passagiere und Crew werden nicht als Mittel eingesetzt. Das wäre allen sehr erwünscht, wenn sie nicht im Flugzeug anwesend wären. Die Frage, ob das Thema Menschenwürde betroffen ist, kann man hier kontrovers diskutieren. Bevor ich hierzu komme, vielleicht noch mal kurz zum Infektionsschutzgesetz. Auch das war ein sehr interessanter Anwendungsfall. Die rechtspolitischen Debatten, die deutschen rechtspolitischen Debatten. Es gab aus der Rechtsphilosophie, auch aus dem Institut für Menschenrechte, das hier ja benachbart ist, und aber auch von Behindertenverbänden, die Vorstellung, es gibt nur eine gerechte Lösung, wenn medizinische Ressourcen knapp sind. Und diese Lösung sei eine Zufallsentscheidung, also wären die Plätze zu verlosen. Dagegen gab es starken Widerstand wiederum von ärztlicher Seite, die sagen, es widerspräche allen Regeln ärztlichen Behandelns, keine Prognosen anzustellen, sondern einfach, wer reinkommt, muss ihn losziehen und danach entscheidet sich, wer die Plätze bekommt. Solange man halbwegs plausibel sieht, diese Person kann von der intensivmedizinischen Behandlung profitieren. Ja. Nochmal, die Konsequenz auch nach geltendem Recht für den zweiten Fall ist, dass mehr Menschen sterben werden. Das ist eine absehbare Konsequenz, denn es wird, wenn nochmals, wir hoffen alle, dass es nicht der Fall sein wird, aber wenn eine noch schwerere Pandemie ausbricht, die tatsächlich auf breiter Fläche, ja nicht nur in Einzelfällen, sondern auf breiter Fläche zu einer Überforderung der Krankenhäuser führt, vielleicht auch, weil in den nächsten Jahren ja auch Krankenhausbetten entfallen werden. Also wenn es zu einer solchen schweren Überforderung kommt, dann bedeutet dies, dass in der Intensivstation Personen liegen, die nur noch eine geringe Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Die Intensivstationen sind geschlossen. Draußen werden Menschen an einer relativ, an einer sehr gut behandelnden Akuterkrankung, einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall sterben, weil sie nicht mehr behandelt werden können. Es gab auch Modellierungen von Kollegen aus dem Bereich der Public Health, die das auch gesagt haben, es werden mehr Menschen sterben. Also die in beiden Fällen, sowohl beim Luftsicherheitsgesetz als auch hier, werden mehr Menschen sterben durch die Regelungen, als es bei der anderen Regelung der Fall wäre. Darüber wurde nicht sehr viel gesprochen, auch nicht über den Widerspruch zu anderen Szenarien in der Katastrophenmedizin. Ansonsten, wenn wir über Naturkatastrophen, das allgemeine Katastrophenrecht regeln, ist klar, dass bei einer Triagierung die Überlebenswahrscheinlichkeit jedenfalls ein Kriterium ist. Von Seiten des Gesundheitsministeriums war die Regelung wahrscheinlich als eine Art Kompromiss gedacht. Also zuerst sagen wir ja, auf der einen Seite aktuelle Überlebenswahrscheinlichkeit als Grundregel, damit sind die Ärzte zufriedenzustellen. Auf der anderen Seite dann die Beruhigung für diejenigen, die ein Losverfahren wollten, vor allem Behindertenverbände, sagen ja gut, also es wird jedenfalls nicht nachträglich nochmal neu evaluiert. Aber dass dadurch de facto eine Wer-zuerst-kommt-Regel eingeführt wird, wurde nicht richtig thematisiert. Und mich beschäftigt die Frage, war das richtig, eine solche Regelung einzuführen? Und ein Anlass, warum ich dieses Thema ausgewählt habe, als die Anfrage kam für das Aufklärungsthema, war ein Satz, den die Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung formuliert hat, August letzten Jahres. Sie hatte sich auch dafür ausgesprochen, es soll stets der Zufall entscheiden. Immerhin hat sie am Ende dieses Artikels ganz kurz die Konsequenz angedeutet, mit dem kleinen Satz, die Zahl der Überlebenden sei dann womöglich etwas kleiner. Weniger behutsam formuliert heißt es, dann sterben eben ein paar Menschen mehr. Das richtige Zuteilungsverfahren, Zufallsentscheid, dann sterben eben ein paar Menschen mehr. Und im gesamten Kontext dieser Diskussion im Sommer letzten Jahres entbehrte das nicht einer gewissen Ironie, weil der Journalistenkollege Heribert Prantl ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel veröffentlicht hat, in dem er auf den Nationalsozialismus verwies, mit der nicht ganz klar ausgearbeiteten Grundlogik. Im Nationalsozialismus wurden Behinderte getötet. Wir nehmen heute umgekehrt die Situation von behinderten Personen in der klinischen Versorgung ganz besonders ernst. Ich fand schon der Bezug auf den Nationalsozialismus hier ja einen argumentativen Fehlgriff, hat nicht gut gepasst. Aber es wird besonders ironisch, die solche Assoziationen, wenn man sie mit dem Argument kontrastiert, dann sterben eben ein paar Menschen mehr. Auch das ist eine Geisteshaltung, war meine Assoziation bei der Lektüre des Artikels, die für den Nationalsozialismus durchaus charakteristisch war. Für Verantwortungsethik waren auch Nationalsozialisten nicht bekannt. Also dieses Achselzucken, dann sterben ein paar Menschen mehr, ist mir wirklich schwer übel aufgestoßen. In diesen Positionen kam aber etwas, was für Deutschland durchaus charakteristisch ist, nämlich eine klare, ganz klare antikonsequentialistische Haltung. Und das führt mich zu der Frage, wo rührt diese antikonsequentialistische Haltung her? Und hier ergibt sich nun der Übergang in das Rahmenthema Aufklärung in den Wissenschaften. Heute mit der Grundthese, dass einer der großen Denker der Aufklärung mit diesem antikonsequentialistischen Denken stark verknüpft ist. Es ist das ein bisschen riskant, Überlegungen zu Kant anzustellen, weil ich selbst nur oberflächliche Kenntnisse des Gesamtwerks habe. Ich wage es trotzdem und stelle mich natürlich gern kritischen Anmerkungen. Kant und das deutsche Strafrecht. Sein Werk spielt bis heute eine sehr wichtige Rolle in der Rechtsphilosophie, in der Strafrechtstheorie, in der Rechtsphilosophie, auch in vielen anderen Ländern. Und ich fange zunächst mal mit dem an, was ich als positiv nochmal hervorheben möchte. Es gibt in Kants Werk, in der Rechtslehre vor allem, eine Reihe von Errungenschaften, die auch heute noch unter dem Stichwort Aufklärung von zentraler Bedeutung sind, weil sie den Kern dessen gelegt haben, die Gedanken ausformuliert haben, die zum liberalen Rechtsstaat dazugehören. Ich werde diese jetzt, weil das nicht mein Hauptthema ist, nur kursorisch anführen. Wichtig ist eine zentrale Errungenschaft, die Trennung zwischen juridisch und ethisch, die Trennung zwischen der Morallehre in der Metaphysik der Sitten und der Rechtslehre, die klare Unterscheidung von Moralität und Legalität. Und für einen liberalen Staat ist der Begriff Freiheit, der dort eine große Rolle spielt, wichtig. Freiheit ist das einzig ursprünglich jedem Menschen zustehende Recht und dann insbesondere für uns Juristen wichtig, die ganz viel zitierte Definition, was ist Recht, die Bedingung und denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann. Diese Grundlagen, Stichworte wie Freiheit, das Insistieren darauf, dass die Welt des Juridischen von der Welt des Ethischen zu trennen ist, was sich unter anderem dann auch bei der Frage, wie spielen Gesinnungen für Straftaten eine Rolle? Da gibt es viele Anknüpfungspunkte, wo man sagen kann, jawohl, als Grundlage ist das Anknüpfen an Kants Vorstellungen in der Rechtslehre sinnvoll. Aber mein Schwerpunkt sind die Aussagen oder die Traditionslinien, die problematischer sind. Die Aussagen generell zum Strafrecht, das würde ich so relativ pauschal sagen, zum Strafzweck, auch das klare Bekenntnis zur Todesstrafe, das sich bei Kant findet. Da gäbe es viel dazu zu sagen. Es würde das Thema jetzt sprengen, wenn ich darauf auch noch ausführlicher eingehe. Ich habe es hauptsächlich hier aufgenommen, um nochmal diese Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre anzuführen. Das ist ein Argumentationsgang, das Bekenntnis gegen die Glückseligkeitslehre, die man bei Kant an vielen Stellen findet. Nun, warum halte ich Kant in vieler Hinsicht für einen eher negativen Impact-Faktor, neudeutsch gesprochen für die deutsche Strafrechtslehre? Weil das, was er als Metaethik begründet. Metaethik bedeutet, es geht nicht um die einzelnen Regeln, Gebote und Verbote, sondern die Frage, wie geht man ganz grundsätzlich daran, ethische Gebote zu entwickeln. Diese metaethische Frage ist bei Kant durch eine ganz starke Verinnerlichung geprägt. Das ist das vielleicht das am meisten zitierte, jedenfalls bei den Rechtsethikern. Es zählt nichts als allein der gute Wille. Die Idee, dass die Maßstäbe zur Beurteilung von Handlungen, die Frage, ist eine Handlung richtig oder nicht, eben nicht sich an Glückseligkeitslehren, also an der Frage, was bewirkt eine Handlung? Nun könnte man darüber, was heißt Glückseligkeitslehre, sich auch noch, was genau ist das Glück, das hier gesteigert werden soll. Aber der entscheidende Gesichtspunkt, auf den mir ankommt, es kommt nicht auf die Folgen an. Es kommt nicht darauf an, dass etwas Gutes in den Folgen maximiert wird, sondern es kommt darauf an, mit welcher Einstellung, mit welchem Willen, mit welcher Motivation die handelnde Person tätig wird. Ja, inwieweit es für den Spezialbereich der Moralphilosophie im Allgemeinen überzeugt, auch da bin ich manchem etwas skeptisch, weil viele der Einzelforderungen in der Tugendlehre stark konventionell ausfallen, auch durch protestantische Einflüsse geprägt sind. Aber das Problem ist meines Erachtens wirklich die klare antikonsequenzialistische Haltung und die Aufnahme dieses Punkts der ganz klar eindeutig antikonsequenzialistischen Haltung in der deutschen Rechtslehre. Warum ist das ein Problem? Nun, weil die Trennung von juridisch und ethisch in vielen Bereichen eben doch nicht so ganz durchzuhalten ist, nämlich dann, wenn es um auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe geht, wozu auch die Menschenwürde zählt, und außerdem dann, wenn es darum geht, das ist nun der wichtige Punkt hier, in der Rechtspolitik. Wenn Sie sich im Bereich der Rechtspolitik bewegen, gibt es ja noch kein Gesetz. Das heißt, die Idee, dass im Bereich des Juridischen ethische Gesichtspunkte nicht weiter relevant sind oder jedenfalls nur eingeschränkt relevant sind, dass die Idee, dass wir diese Welten voneinander trennen können, funktioniert in der Rechtspolitik nicht, weil zur Bewertung von Vorschlägen unterschiedliche Optionen, wie denn nun die juridische Lage gestaltet werden könnte, bei dieser Frage schleichen sich die Regeln der Metaethik ein. Und die Grundthese meines Vortrags ist, dass es dann problematisch, wenn es sich um Regeln für Katastrophenfälle handelt. Gerade dann ist es besonders problematisch, diese an einer strikt antikonsequenzialistischen Metaethik auszurichten und danach Rechtspolitik zu machen. Also nochmal zusammenfassend zu Kant, wenn es darum geht, Eigenheiten von geltendem Recht zu erklären und dieses von moralischen Normen abzugrenzen, dann ist dem Werk Kant sehr viel abzugewinnen, aber nicht, wenn man diese Wertung auf den Bereich der Rechtspolitik und die Interpretation von Menschenwürde auch überträgt. So, was folgt nun aus dem genannten. Ich muss mir ja nur nämlich in irgendeiner Art und Weise positiv verhalten. Wie sollten diese schwierigen Fragen, die Regelungen für Katastrophenfälle geregelt werden? Eine Alternative in der Moralphilosophie ist die mit dem Stichwort Utilitarismus verbunden, zurück zur selben Zeit wie Kants Werk durch Jeremy Bentham begründet, später auch fortgeführt, nach wie vor vor allem in der englischsprachigen Literatur eine viel diskutierte, wenn auch in den letzten Jahren in ihrer Beliebtheit etwas geschrumpfte Herangehensweise. Die Idee ist hier, wir sollten aggregieren. Das größte Glück der größten Zahl, das ist das Stichwort, das bekannt ist, das größte Glück der größten Zahl. Und für unser Thema, für mein Thema, ist es dann relativ einfach. Es sollen die meisten Menschen überleben. Was sonst Glück bedeutet und wie man das macht mit dem Aggregieren, wer was aufopfern muss, damit viele andere ein größeres Glück empfinden. Da gibt es ganz viele im Einzelnen diffizile und schwierige Gerechtigkeitsfragen und Gründe, skeptisch zu sein. Aber für unser Thema ist es relativ einfach. Es sollen einfach die meisten Menschen überleben. Mein eigener Ansatz ist allerdings nicht rein konsequenzialistisch und auf diese Feststellung lege ich Wert. Meine Folgerung ist nicht, dass alleine die prognostizierten Folgen den Ausschlag geben sollen, auch nicht in Katastrophenszenarien. Mir geht es nur darum, das umgekehrte Extrem zurückzuweisen. Ein Problem in der Diskussion liegt in einem strikten Entweder-Oder. Entweder Utilitarist und dann zählen nur die Überlebenden oder eben deontologische Ethik im Kantschen Gefolge und dann sollen, wenn man eben das konsequent durchhält, dann sollen Folgen überhaupt keine Rolle spielen. Und meine Erwägung wäre, erforderlich ist eine mehrdimensionale Bewertung. Und für diese mehrdimensionale Bewertung ist die Perspektive der Opfer ins Blickfeld zu nehmen, aber auch die Perspektive der Akteure. Und diesen Punkt möchte ich noch etwas ausführen. Es muss auch eine Rolle spielen, also neben der Zahl der Überlebenden, spielt eine entscheidende Rolle, in welchem spezifischen Netz an Pflichten, soziale Pflichten, berufliche Pflichten stehen die Akteure. Also eine akteurszentrierte Perspektive. Ja, also nochmal, die Zahl der Überlebenden ist ein Gesichtspunkt, der als Einstieg eine wesentliche Rolle spielen sollte, aber es werden auch weitere Überlegungen relevant. Und die möchte ich nun nochmal, die akteurszentrierten Überlegungen, die in solchen Szenarien eine Rolle spielen könnte, kurz durchgehen. Ein Punkt könnte das sein, was in der englischsprachigen Literatur mit dem Stichwort Doing and Allowing gemeint wird. Allowing heißt hier, dass man einfach den Schadensverlauf, den es gibt, laufen lässt. Dass man also nichts tut und den Dingen seinen Lauf lässt, der Pandemie oder dem Tun der Terroristen seinen Lauf lässt. Und ich käme hier zu folgender Schlussfolgerung, das ist adäquat oder ist vertretbar bei Privatpersonen. Akteure ohne besondere berufliche Pflichten, die mit einem wirklich tragischen Dilemma konfrontiert werden. Die Philosophen unter Ihnen kennen vielleicht das Stichwort Jim and the Indians, Bernard Williams, das ist ein bekanntes Beispiel. Da ging es darum, wenn eine Person vor der Alternative steht, eine Geisel zu erschießen, eigenhändig, denn Geiselnehmer hält die Waffe hin und sagt, wenn du einen erschießt, dann lassen wir die anderen 19 frei. Wenn du die Pistole nicht annimmst, um da einen von deinen Bekannten zu erschießen, dann werden alle sterben. Das ist Jim and the Indians als Beispiel und darum wird viel debattiert. Aber hier halte ich es für richtig zu sagen, dass der Akteur sagen darf, ich kann und will und ich bringe das nicht hin. Ich kann das nicht tun. Dass es eine akzeptable Einstellung ist. Aber das Entscheidende ist, in unseren Fällen sind wir nicht mit Privatpersonen konfrontiert, sondern für Angehörige der Luftwaffe ist zum Beispiel die Aussage, ich, also die Betonung auf ich will und kann das hier nicht tun, kein akzeptables Argument. Und diese akteurszentrierte Perspektive ist insbesondere auch im zweiten Beispiel beim Infektionsschutzgesetz wichtig, weil es um das Rollenverständnis der Akteure geht, um deren berufliches Selbstverständnis. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die gesetzliche Regelung, die wir jetzt haben, von Ärzten und anderen Entscheidenden in schwersten Pandemienotlagen verlangt, einfach auf eine Re-Evaluation zu verzichten, ein Schild an die Tür zu hängen, die Intensivstation ist zu, wissen, dass die in den Nachbarstädten auch keine Aufnahmekapazität hat und dann nichts mehr zu tun. Dies verstößt gegen ärztliches Ethos. Und Sie wissen, haben vielleicht der Medienberichterstattung auch entnommen, dass der Marburger Bund eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Verbot der Reevaluation vorbereitet, weil es auch eben um das ärztliche Selbstverständlich und damit verfassungsrechtlich um die Berufsausübungsfreiheit geht. Und ich würde hier tatsächlich als Regel sagen, je massiver die Herausforderungen sind, die Berufsgruppen in einer Katastrophenlage meistern müssen, je mehr von ihnen hohe persönliche Opfer verlangt werden, wie von Behandelnden in Krankenhäusern, umso mehr muss auch deren Berufsperspektive berücksichtigt werden. Ich halte deshalb diese Aussage, dann sterben ein paar Menschen mehr, auch gegenüber den Behandelnden in den Krankenhäusern, für hochgradig, offensichtlich demotivierend, aber eben auch normativ unangemessen zu sagen, ihr müsst es eben hinnehmen, dass dann ein paar Menschen mehr sterben, obwohl wir von euch hohen Einsatz verlangen. Ja, was ist mit der Opferperspektive? Das Argument, was ist mit dem Vertrauen der Patienten, die tatsächlich zuerst da waren und das Bett im Krankenhaus in einer Intensivstation erhalten haben? Auch hier ist wieder eine ganz konkrete Bewertung erforderlich. Vertrauensschutz ist im Normalfall der medizinischen Versorgung natürlich von extrem großer Wichtigkeit. Wenn es um Fälle ginge, in denen eine Behandlung möglich wäre, aber aus Kostengründen dann der Krankenhausleiter sagt, na, das lassen wir jetzt lieber, es wird uns zu teuer, dann ist Vertrauensschutz natürlich ein wesentlicher Gesichtspunkt. Aber wir reden hier über eine ganz andere Situation, über eine sehr schwere Pandemie. Und da hat der Aspekt Vertrauen eine andere Bedeutung, weil natürlich jeder weiß, wenn es zu einer solchen extremen Lage kommen würde, auch aus einer Patientenperspektive mit Einschränkungen gerechnet werden muss. Also sowohl die Arztperspektive als auch das Vertrauen, das in Pandemien eben nicht bestehen kann wie in Normalsituationen. In den Notlagen, auf die das Luftsicherheitsgesetz zugeschnitten war, muss man sagen, kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich staatliche Schutzpflichten. Das Bundesverfassungsgericht geht in dem Urteil auch auf solche Schutzpflichten ein für das Leben der Menschen, die sich am Einschlagsort befinden. Also es geht jetzt um die Menschen, wenn man weiß, das Flugzeug steuert das Fußballstadion an, die Schutzpflichten, diese 10.000 Menschen vor dem Einschlag des entführten Flugzeugs zu bewahren. Wie gesagt, die staatliche Schutzpflicht taucht auf im Urteil, wird aber meines Erachtens viel zu gering gewichtet. Die Abwehr von Angriffen, sei es durch dritte Staaten oder durch terroristische Mordaktionen, ist eine, wenn nicht die Kernaufgabe des Staates. In solchen Situationen darf nicht passiv beobachtet werden, wie ein Anschlag. Wie gesagt, das Szenario muss sein, es ist bekannt, welcher Anschlag droht, wie ein solcher Anschlag einfach erfolgreich zu Ende gebracht. Das wäre eine eklatante Verweigerung der staatlichen Schutzpflicht. Und auch hier spielt das Argument Logik der Berufsangehörigen eine Rolle. Auch die zu Passivität gezwungenen Angehörigen der Luftwaffe dürfen dem widersprechen. Auch hier natürlich die Opferperspektive von großer Bedeutung. Die Beschreibung des Bundesverfassungsgerichts ist psychologisch durchaus richtig. Ausgeliefert sein, unentrinnbare Lage, das ist alles richtig. Aber dieses Szenario, das ich eben skizziert habe, wird dann relevant, wenn klar ist, dass das Flugzeug in ein anderes Objekt abgestürzt werden soll, womit das Leben der Passagiere an Ort auch ein Leben ist, das nicht mehr gerettet werden kann. Ja, ich komme also zum Schluss. Zusammenfassend, diese beiden Beispiele, entführtes Flugzeug, entführtes Passagierflugzeug und Zuteilung von Ressourcen einer schweren Pandemie, sollten uns Anlass geben, nochmal über den nachhaltigen Einfluss von Kant auf deutsches Denken nachzudenken. Mit einem ambivalenten Bild. Auf der einen Seite hat Kant die Grundlagen für ein liberales Rechtsverständnis entwickelt, dagegen eine weniger überzeugende Metaethik, insofern als diese Folgenabwägung kategorisch ablehnt. Als Anleitung für Rechtspolitik ist dies kein empfehlenswerter Ansatz und vor allem dann nicht, wenn es um Katastrophenfälle geht. Das Anliegen sollte sein, möglichst viele Menschenleben zu retten. In in diesen Kontexten, ohne dass das allerdings das einzige Kriterium ist. Wie gesagt, ich habe nochmal betont, es bedarf einer mehrdimensionalen Herangehensweise, die insbesondere auch nochmal die Rolle der Akteure, deren akteurszentrierte Perspektive berücksichtigt, wie auch die Interessenlage der Betroffenen von der jeweiligen Handlung und das Zusammenspiel dieser Dimensionen, akteurszentrierte Perspektive, das Anliegen, möglichst viele Leben zu retten, Schutzpflichten des Staates und Interessen der Betroffenen. All dies zusammen muss jeweils abgewogen werden und dann zum Inhalt einer gesetzlichen Regelung führen. Aber eben nicht nur strikt antikonsequenzialistisch zu sagen, die Folgen dürfen keine Rolle spielen. Also beide Gesetze sollten geändert werden und generell sollte eine streng antikonsequenzialistische Herangehensweise durch eine differenzierte und mehrdimensionale Bewertung ersetzt werden. Das wäre meine Folgerung. Vielen Dank.
Tatjana Hörnle von der Berliner Humboldt-Universität sprach über ihr Thema Antikonsequenzialismus im Strafrecht am 14. November 2023 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die Veranstaltungsreihe trug den Titel Denken, Forschen, Urteilen – Aufklärung in den Wissenschaften heute. Hey, noch nicht abschalten. Warum hört ihr unsere Sendungen eigentlich noch immer zu Hause? Wir laden euch ein, mit dabei zu sein, wenn wir aufzeichnen. Folgende Möglichkeiten gibt's dazu in nächster Zeit. Am 11. Oktober kommen wir nach Berlin zum Beats und Bones Festival für Wissenschaftspodcasts in das Naturkundemuseum. In unserem Live-Podcast dort geht es um Privilegien. Die erlebt in den Diskussionen um Rassismus, Sexismus oder Klassismus zurzeit einen ziemlichen Boom. Alle Details zum Vortrag und zum restlichen Line-up und wo es Tickets gibt, das findet ihr auf unserer Homepage. Den Link gibt's auch in den Shownotes dieser Folge. Einen weiteren Live-Hörsaal präsentieren wir in Halle und zwar am 1. November beim Silbersaal Science und Media Festival. Da geht's um die Frage, lässt der Mensch die Erde beben? Wir erklären, wie Erdbeben, Energiewende und Klimawandel aus geophysikalischer Sicht zusammenhängen. Auch dazu alle Infos auf unserer Seite und in den Shownotes.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.